Ja, der König der Könige soll nah bei mir bleiben. Damit sind wir auch schon wieder mitten in unserem Oberthema im Markus-Evangelium, wo wir gerade sind. Es geht um die Majestät Jesu und dass er seine Königswürde beansprucht. Die Majestät, Beanspruchung der Königswürde. Heute geht es uns darum, dass Jesus herausgefordert wird, sich zu sich zu legitimieren, ob er auch tatsächlich dieser König ist, ob diese Vollmacht, die er beansprucht, da ist oder einfach nur irgendwie sonst woher kommt, herbei erdichtet ist und so weiter. Darum unser Thema heute: Legitimation, Seilschaft oder Vollmacht? Fragezeichen. Das müsst ihr euch denken, habe ich vergessen. Legitimation, Seilschaft oder Vollmacht. Markus 11, die Verse 27 bis 33. Legitimation, Vollmacht oder Seilschaft. Bei uns in der Familie ist es so, dass unsere Eltern schon vor einigen Jahren beschlossen haben, dass sie uns Kindern eine Generalvollmacht ausstellen, für den Fall, dass sie selber nicht mehr wirklich letztlich handlungsfähig sind und wir dann für sie handeln müssen. Das haben sie auch gemacht. Wenn man nun in dieser Vollmacht handeln will, muss man sich aber vorher immer legitimieren, um zu zeigen, ich bin auch tatsächlich der Sohn von so und so und ich darf wirklich die Vollmacht in Anspruch nehmen und im Namen von meinen Eltern sprechen und handeln. Das ist immer so. Man muss sich legitimieren. Es wird auch immer wieder versucht, da zu tricksen, sich Vollmachten anzueignen, die man gar nicht hat. Durch dunkle Kanäle, durch Seilschaften zu Behörden, durch Bestechung und, und. Und das haben wir auch heute in unserem Text. Darum unser Thema: Legitimation, Seilschaft oder Vollmacht. Jesus muss sich hier heute erklären. Unser Text geht direkt weiter, wo der letzte Text aufgehört hat. Jesus hat ja die Händler aus dem Tempel gejagt. Taubenverkäufer, Geldwechsel hat er mal richtig aufgeräumt und unser Text spielt jetzt am nächsten Tag. Und hier heißt es dann in Vers 27, dass Jesus wieder nach Jerusalem hineinging. Also die ging einfach wieder in den Tempel, ne? Da ist wahrscheinlich noch eine angespannte Stimmung in der Stadt. Der kommt wieder, gibt's wieder Krawall. Also da müssen wir uns viel Anspannung und Ärger bei manchen im Hintergrund vorstellen. Aber Jesus geht mit seinen Jüngern einfach unbeirrt wieder in den Tempel. Und als er dann dort ankommt, heißt es hier, als Jesus dort im Tempel umherging, also er ging umher, vielleicht wollte er mal gucken, ob seine Aufräumaktion gewirkt hat, ne? Also als er umherging, kamen die führenden Priester, die Gesetzeslehrer und die Ratsältesten zu ihm und sagten: Woher nimmst du das Recht, hier so aufzutreten? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Immerhin hat er ja alle aus dem Tempel gejagt, die Geldwechsler, die Taubenverkäufer, die ganzen Verkaufsstände. Und die waren ja von den Hohepriestern, den Gesetzeslehrern und den Leuten, die jetzt hier auf Jesus zukommen, genehmigt. Und Jesus wirft das jetzt alles raus. Und jetzt wollen sie, dass Jesus sich legitimiert. Sie möchten hören und erfahren, woher Jesus diese Vollmacht nimmt, wer sie ihm gegeben hat. Sie sehen sich als die Instanz, die hier über Jesus steht und die jetzt entscheidet. Jesus muss sich jetzt erklären. Vor seinen Jüngern, vielleicht waren auch noch andere Leute da. So, und jetzt bleibt Jesus davon aber vollkommen unbeeindruckt und antwortet einfach mit einer Gegenfrage. Hier heißt es: Jesus erwiderte, ich habe nur eine Frage an euch, die beantwortet mir, dann werde ich euch sagen, mit welchem Recht ich so handle. Sagt mir, fragt er dann, woher hatte der Täufer Johannes den Auftrag zu taufen? Von Gott oder von Menschen? Ja, Johannes der Täufer, der hat vor Jesus gewirkt. Er wirkte im Auftrag Gottes und sollte die Menschen auf Jesus, das Kommen von Jesus und den Dienst von Jesus vorbereiten. Jesus selbst nennt Johannes den Täufer als den größten der Propheten. Und beim Volk war Johannes der Täufer auch als solcher anerkannt. Leider hat der König Herodes ihn dann hinrichten lassen, weil er sein Eheverhältnis kritisiert hat. Herodes ist eine Ehe eingegangen, die dem Alten Testament widersprochen hat, weil er der Onkel der Frau war und sie deswegen auch noch ihren anderen Mann verlassen hat. Und darum wurde Johannes der Täufer von König Herodes hingerichtet. Und durch diese Frage und diese Verhältnisse kamen unsere Führer, Leiter hier in eine Zwickmühle. Denn sie wussten, dass Johannes der Täufer vom Volk anerkannt war. Gleichzeitig pflegten sie aber auch enge Beziehungen zum Königshaus. Da waren Seilschaften zum Königshaus. Der Vater vom jetzigen König Herodes Antipas, dessen Vater Herodes der Große, hat mit viel, viel Geld den Tempel ausbauen lassen. So, und wenn die Priester oder unsere Leiter jetzt hier sagen, ja, er war von Gott anerkannt, dann müssen sie erklären, warum sie nicht an ihn geglaubt haben. Denn sie haben sich von ihm distanziert gehalten, weil er eben den König kritisiert hat. Jo. Wenn sie jetzt aber sagen, nein, er war nicht von Gott gesandt, um dem König zu entsprechen und die guten Beziehungen weiterhin zu pflegen, haben sie ein Problem mit dem Volk. Und so sind sie völlig in der Zwickmühle. Und das zeigt sich dann auch hier in den Versen 31 bis 33. Hier heißt es, sie überlegten, wenn wir sagen, von Gott, also Johannes sei von Gott, wird er, also Jesus, fragen, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Warum seid ihr ihm dann auch nicht nachgefolgt? Dann sagen sie, aber können wir etwa sagen, Johannes stammt von Menschen, er ist nicht von Gott gesandt? Konnten sie auch nicht, denn dafür hatten sie zu viel Angst vor der Menge, denn alle waren überzeugt, dass Johannes wirklich ein Prophet war. So sagten sie zu Jesus, wir wissen es nicht. Ne? Sie müssen sich ja irgendwie aus der Affäre ziehen, sie können keine Position beziehen. Jedes Mal wäre ihre Stellung und ihr Amt in Gefahr. Es würde rauskommen, dass hier im Hintergrund gemauschelt wurde. Und dann sagt Jesus, gut, dann sage ich euch auch nicht, wer mich bevollmächtigt hat. Also Hammerbegebenheit, ne? Die kommen hier in Masse, eine ganze Abordnung auf Jesus und seine Jünger zu. Sie sind hier die Autorität und sagen, sag mal, wer gibt dir eigentlich die Vollmacht? Die treten hier auf, als wären sie die letzte Instanz. Und Jesus bringt sie mit einer Frage aus der Fassung. Sie verstricken sich in den komischen Dingen, in den Halbwahrheiten, in den Seilschaften der Korruption, in den Betrügereien und müssen dann sagen, ja, wir wissen es nicht. Das mit der Korruption und den Betrügereien in Bezug auf den Tempel haben wir ja in den zwei vorangehenden Predigten schon behandelt. Das möchte ich ja nicht wiederholen. Wen das interessiert, der kann die Predigten vorher einfach nachsehen oder nachhören. Zwickmühle für unsere Leiter, für die oberste politische und religiöse Instanz. Ich habe ja gerade schon erklärt, dass man sich, wenn man eine Vollmacht hat, auch legitimieren muss. Kann man das? Kann man recht frei im Namen der anderen Person handeln und auftreten? Besonders frei handeln und auftreten kann man, wenn man dann auch noch die nötige Fachkompetenz hat. Also wenn man nicht nur eine Vollmacht hat, sondern auch eine Fachkompetenz. Das ist, wenn es um Verhandlungen geht, dann eine sehr, sehr gute Basis, wo man dann recht frei und klar sprechen und handeln kann. Vollmacht und Kompetenz, wenn das zusammenkommt, dann ist das eine sehr mächtige Mischung. Und das haben wir eben jetzt hier ja im Text bei Jesus. Jesus ist von Gott gesandt. Gut, das war Johannes der Täufer auch, ja. Aber Jesus war der Sohn Gottes. Er war Gott selbst. Er ist der Eigentümer des Tempels. Außerdem ist er der rechtmäßige Thronerbe auf dem Thron Israels. So ist er ja auch in Jerusalem eingezogen. Die Leute haben geschrien, Hosanna, Ehre dem, der da kommt. Er ist als König in Jerusalem eingezogen. So steht er nun eben hier vor der obersten religiösen und politischen Führung. Und stellt einfach eine Gegenfrage, er ordnet sich nicht unter, denn er ist die Autorität, er ist die Majestät, er ist Gott und er hat auch alle Fachkompetenz. Er ist Gott selbst, er weiß ganz genau, was im Tempel sein darf, was nicht. Er ist der Autor von Gottes Wort, er ist das Wort Gottes selbst. Und so sind unsere Leiter ihm hier nicht gewachsen. Sie sind im Vergleich zu ihm null und nichtig. Ihr Anspruch ist illegitim. Ihre Vollmacht ist dahin, weil sie von Gottes Wort abgewichen sind, weil sie korrupt sind, weil sie Seilschaften geübt haben. Und jetzt müssen sie sich hier schnell aus der Affäre ziehen. Aber der Anspruch Jesu, der Anspruch auf seine Vollmacht, der ist legitim. Und darum kann er hier auch entsprechend klar auftreten, handeln und reden. Und das ist die erste Botschaft für uns heute, ausgehend von diesem Text. Erstens, legitime Vollmacht, Freiheit und Klarheit im Reden und Handeln. Legitime Vollmacht, Freiheit und Klarheit im Reden und Handeln. Das zeigt sich hier bei Jesus. Die Leiter hier verstricken sich, die sind alles andere als frei. Sie haben was zu vertuschen, sie müssen ihre Position wahren und sichern. Das Tolle bei Jesus ist, dass sein Ziel nicht darin besteht, seine Position zu sichern und seine Macht zu demonstrieren. Er hat den Himmel verlassen und ist Mensch geworden. Er hat das alles hinter sich gelassen, um zu uns zu kommen. Er ist nicht von Selbstsicherung, von Positionssicherung getrieben. Diese Kompetenzgerangel hier, das ist alles nicht sein Ding. Er kam alleine, um Gottes Auftrag, Plan und Willen umzusetzen. Und der bestand darin, sich in Jerusalem am Kreuz als Mensch für uns Menschen zu opfern. Er kam, um alles, was sich bei Gott so im Laufe der Menschheitsgeschichte an Frust und Zorn aufgeladen hat, auf sich zu laden. Denn seit es die Menschen gibt, hat Gott alles gesehen. Da hat sich viel angestaut durch unsere Sünden. Und Jesus kommt, um hier Versöhnung zu schaffen, um sich stellvertretend für uns zu opfern. Er kam, um der gesamten Menschheit Erlösung und ewiges Leben anzubieten. Es ging nicht um weniger, es ging um alles. Darum ist er hier. Auf diesem Hintergrund hat er auch den Tempel und das alles gereinigt, um klarzumachen, worum es ankommt. Im Tempel stehen die Opfer im Zentrum, die Versöhnung durch Gott mittels der Priester. In Zukunft wird er unser oberster Priester sein. Darum ist er da. Und sein Ziel ist das nicht immer alles selbst zu machen. Sein Ziel ist, die Seinen, seine Jünger, seine Nachfolger in die ganze Welt zu senden, dass sie diese Botschaft an seiner Stelle verbreiten. Er möchte, dass sie in seiner Vollmacht handeln und reden können. Das zeigt sich hier am Ende vom Markus-Evangelium, Kapitel 15, die Verse 15 und 16, dort heißt es, dann sagte er zu ihnen, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Hier wird also schön deutlich, was es bedeutet, Jesus und seine Botschaft anzunehmen, was es bedeutet, in die Nachfolge zu treten, Jünger und Jüngerin zu sein, Schüler, Schülerin Jesu zu sein. Jünger bedeutet ja Schüler. Es reicht nicht, einfach irgendein christliches Ritual zu vollziehen. Hier zum Beispiel sich taufen zu lassen. Gilt aber auch für Konfirmation, Kommunion, Firmung und, und. Das ist alles schön und nett, aber das wird nicht helfen. Das wird uns nicht retten. Gott wird uns trotzdem verurteilen. Rituale machen es nicht. Das Ziel Gottes ist ja, in alle Ewigkeit mit uns zusammen zu leben, Beziehung mit uns zu leben, bis in die Unendlichkeit mit ihm zusammen zu sein. Darum ist die Voraussetzung schon im Jetzt und hier dieser Welt in dieser Beziehung mit Gott, speziell mit Jesus zu leben und ihm nachzufolgen. Darum geht's. Alles andere wird nichts bringen. Glauben bedeutet gleichzeitig Vertrauen. Vertrauen und Glauben ist in der Bibel dasselbe. Gibt es nur ein Wort dafür. Es geht also darum, sich Jesus anzuvertrauen, ihm nachzufolgen. Ich kann eine Beziehung nicht durch Rituale ersetzen. Eine Beziehung muss gelebt werden. Ansonsten ist da nichts. Das ist das Ziel. Deswegen sagt Jesus, komm, folge mir nach. Werde mein Jünger, meine Jüngerin, mein Schüler, meine Schülerin. Ich möchte, dass du die Vollmacht hast, an meiner Stelle zu reden und zu handeln. Gigantisch. Darum geht's. Und wer jetzt diesen Schritt tut in die Nachfolge, der tut auch den ersten Schritt zur nötigen Ausrüstung und Vollmacht. denn derjenige bekommt den Heiligen Geist. Das zeigt sich hier zum Beispiel im Epheserbrief. Dort schreibt der Apostel Paulus: Durch Christus hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt, und ihr zum Glauben gekommen seid. Also die Leute haben den Geist Gottes bekommen, weil sie an Jesus und seine Botschaft glauben. Glauben, ne, Vertrauen, weil sie ihm nachgefolgt sind, ihm ihr Leben anvertraut haben, so wie er sein Leben für sie, für uns, für mich und dich am Kreuz gegeben hat. Dadurch bekommt man den Heiligen Geist. Und welche Aufgabe der Geist hat, das wird an manchen Stellen in der Bibel beschrieben. Ich habe hier nur mal das Johannesevangelium. Dort heißt es: Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meiner Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch selbst schon gesagt habe. Also der Heilige Geist ist eine Erinnerungsstütze. Er wird einen an alles erinnern, was man von Jesus schon gehört hat, was man gelernt hat. Gleichzeitig wird er alles lehren, was man wissen muss, was Jesus lehren wollte. Wir haben natürlich auch das Neue Testament, wir haben die Bibel komplett, da kann man nachlesen, auch viel lernen. Aber letztlich verstehen kann man das erst durch den Geist. Er ist die Basis, durch ihn sind wir verbunden mit Gott. Das Wort Gottes ist durch den Geist geschrieben. Und nur durch den Geist kann man es letztlich verstehen. Der Heilige Geist ist also die Basis, um zu verstehen, um zu lernen, überhaupt um beten zu können, laut Römerbrief. Und er ist der erste Schritt zur Vollmacht, denn er rüstet aus, er begabt und er gibt Lehre, er gibt die nötige Kompetenz. Und wir haben ja gerade gesehen, dass zur Vollmacht auch Kompetenz gehört. Darum ist der Heilige Geist unerlässlich. Wie ist dein Verhältnis zum Geist Gottes? Betonst du, dass du ihn hast? Ich habe ihn bekommen, ich habe ihn bekommen. Und ja, oder hat er auch dich? Prägt dein Denken, dein Verhalten, lehrt dich, treibt dich an, motiviert dich. Die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Das ist nötig, denn wir brauchen dieses Wachstum, um Vollmacht zu haben, um im Sinne Jesu handeln zu können, um ihm dienen zu können als Priester, Priesterinnen, um seine Botschaft zu verbreiten, um Christ und Gemeinde sein zu können. Wie unerlässlich wichtig das ist, zeigt sich auch schon in der Bibel. Hier heißt es im Hebräerbrief: Ihr solltet inzwischen längst andere unterrichten können. Stattdessen habt ihr wieder jemand nötig, der euch ganz vorne das ABC der Botschaft Gottes erklärt. Ihr braucht wieder Milch statt fester Nahrung. Also hier wird deutlich: Leute, eigentlich solltet ihr schon andere unterweisen, lehren können. Aber bei euch ist irgendwas in der Entwicklung schiefgegangen. Was ist mit euch los? Jesus hat ja bei seinen Jüngern auch mal gesagt: Boah, wie lang soll ich bei euch sein? Kapiert ihr eigentlich nichts? Es geht darum zu wachsen in der Kompetenz, in der Lehre und dadurch in der Beziehung, in der Vollmacht, eben in allem. Durch und im Geist Gottes. Manchmal wird er auch der Geist Jesu genannt. Wenn das nicht geschieht, dann sind grundsätzliche Dinge hinten runtergefallen, grundsätzliche Fehler passiert. Und die sollten wir jetzt hören, damit wir sie nicht tun oder vielleicht ausbügeln können. Der erste Fehler, der sein könnte, ist einfach ein grundsätzlicher Mangel an Lehre. In der Gemeinde, in deinen Gruppen, deinen Kreisen wurde nicht gelehrt, wurde nicht gesagt, dass du beauftragt bist, dass Jesus durch dich handeln will. Du bist irgendwie auf einem Stand stehen geblieben. Hast das alles für dich angenommen, in dir, aber es tritt nicht aus dir raus. Es treibt dich nicht an. Es führt dich nicht. Es wurde dir nie gesagt, du wurdest nie herausgefordert. Mangel an Lehre. Diese Verantwortung liegt dann bei der Gemeindeleitung, bei den Pastoren, bei den Lehrern, bei den Leitern. Hier sind vielleicht entscheidende Dinge versäumt worden. Meistens sieht man das daran, dass Gemeinden, Gruppen und Kreise total in sich gekehrt sind. Nach außen nichts passiert, sie sich um sich selbst drehen und mit irgendwelchen Themen oder vielleicht internen Konflikten vollkommen beschäftigt sind. Hier sind die Leiter in der Verantwortung. Jesus sagt, lehret sie, alles einzuhalten, was ich euch gesagt habe. Er bittet nicht, sondern er sagt, er befiehlt, lehrt sie. Das ist Aufgabe der Verantwortlichen. Die nächste Fehlentwicklung, die resultiert oft direkt davon. Ich nenne es mal Endverbraucher-Christsein. Endverbraucher-Christsein. Ich bin Endverbraucher der Gnade und Liebe Jesu. Ich bin Endverbraucher der Gemeinde. Es muss mir dienen, mir helfen, mich stärken, mich nach vorne bringen, mir hilfreich sein, Lebenshilfe, Lebensberatung und. Das ist alles gut. Aber die biblische Lehre umfasst mehr. Sie umfasst auch Herausforderung, Ermahnung und. Das will man dann lieber so nicht. Denn wozu? Es reicht ja, wenn ich bin und ich genügend habe. Das kann es aber nicht sein, wenn Jesus sagt, geht in alle Welt. Auf die Art werden wir nie die Vollmacht erreichen, nie das erreichen, was Jesus mit uns erreichen möchte. Wir werden nie das volle Wachstum erreichen, denn das setzt voraus, dass wir handeln, in seinem Auftrag gehen. Also wenn dieses Denken da ist, dann ist vieles schiefgegangen. Dann ist vieles im Argen und wahrscheinlich fängt schon bei der Leiterschaft an. Es ist gut, wenn wir uns hier überprüfen und reflektieren, wie das ist bei uns persönlich, in unserer Gemeinde, bei dir als Leiter, verantwortlicher Lehrer oder bei mir als Pastor. Lehren wir tatsächlich Gottes Wort, alles, was Gott und Jesus sagte. Wenn dieses Endverbraucher-Christsein da ist, kommt es oft zu bestimmten Einzelsymptomen. Die sollten wir auch kennen, um hier nötigenfalls frühzeitig erkennen und entgegensteuern zu können. Eins der Einzelsymptome ist, dass eigentlich kein Antrieb da ist zum Bibellesen oder zum Lesen von anderer christlicher Literatur, die mich irgendwie weiterbringt. Schulungsangebote und. Nee, brauchen wir alles nicht und keine Zeit und Kraftverschwendung. Also da fehlt vollkommen der Zug, es sei denn, es bringt mir persönlich jetzt direkt was, aber eigentlich ist da wenig Interesse. Das zeigt, dass nicht verstanden wurde, um was es geht, was Jesus in dich hineinlegen möchte, was er mit dir und durch dich erreichen möchte. Ein zweites Einzelsymptom ist, dass Mitarbeit, Einsatz allgemein immer vom Lob abhängig ist. In dem Maß, wie ich gelobt werde, bringe ich mich dann auch ein. Letztlich ist man vom Lob abhängig. Das ist dann auch schwierig. Ja? Lob und Anerkennung sind nie falsch, immer gut, immer angebracht. Aber sie dürfen nicht der Maßstab für mein Handeln sein. Sonst werde ich ein Maß an Lob und Anerkennung fordern, das mir letztlich keiner bringen kann. Es geht darum, Jesus zu dienen, weil er sich für mich geopfert hat. Darum geht es. Es kann sogar sein, dass man im Dienst für Jesus manchmal Dinge tut, für die man kein Lob und Anerkennung, sondern genau das Gegenteil erntet. Wenn man dann von Lob und Anerkennung abhängig ist, ist man vollkommen verloren. Zweites Symptom von diesem Endverbraucher Christsein. Und jetzt diese Dinge allgemein genommen, die sind jetzt nicht nur in der Gemeinde nicht gerade förderlich für die Gemeinschaft und dass die Gemeinde weiterkommt, sondern die sind auch im Beruf, Hobby und einfach im Alltagsleben nicht förderlich. Na, wer so eingestellt ist, der wird nie als förderlich oder hilfreich angesehen werden. Ne? Ein Chef, der in der Firma solche Mitarbeiter oder Leiter hat, der wird keine Freudensprünge machen. Das wird eher schwierig sein. In der Gemeinde ist das genauso. Hast du mal zum Geist Gottes gesagt, hier bin ich, nimm mich, tu, was du willst, damit ich dein fähiges Werkzeug bin, lieber Jesus. Das ist der Schlüssel. Ein weiteres Hauptsymptom ist vielleicht ein einseitiges Verständnis von Beauftragung. Man meint, ich kann nur gehen und was tun und habe nur die Vollmacht, wenn Jesus mich direkt und persönlich beauftragt. Das kommt in der Bibel vor, ja. Manchmal sogar gegen den Willen der Leute. Manchmal wollen die am Anfang gar nicht. Es gibt aber auch einige Stellen in der Bibel, wo die Leute von sich aus die Notwendigkeit sehen und handeln. Sie sehen, der Auftrag ist da, die Not ist da und sie handeln. Zum Beispiel Jesaja. In Jesaja 6, Vers 8 sagt er, ich bin bereit, sende mich. Das war der Wahlspruch der theologischen Fachschule, wo ich mein Bachelorstudium gemacht habe. Das war der Wahlspruch. Ich bin bereit, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Jesaja hat erkannt, wer Gott ist. Jesaja hat erkannt, dass er jemanden sucht, der geht. Und da sagt er, hallo, ich bin hier, sende mich. Er sah die Notwendigkeit. Ja? Wenn du siehst, dass jemand in Gefahr ist, gerettet werden muss, und du weißt wie, dann musst du nicht um Erlaubnis fragen, dann musst du handeln. Dann ist es sträflich, um Erlaubnis zu fragen. Durch Jesus haben wir die Rettungsbotschaft. Der grundsätzliche Auftrag ist da, geht in alle Welt. Und er sagt, tut es und ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende dieser Welt. Dann werden wir Vollmacht und Legitimation erfahren. Ansonsten nicht. Das zeigt sich in der Aussage vom Apostel Paulus. Erst in 2. Korinther 5, Vers 20 muss das sein, nicht 1. Korinther 5. 2. Korinther 5, Vers 20. Dort heißt es, uns Aposteln hat Christus den Auftrag und die Vollmacht gegeben, diese Botschaft überall bekannt zu machen. Ja, Gott selbst ist es, der durch uns Menschen ruft. So bitten wir im Auftrag von Christus. Man könnte auch sagen, anstelle von Jesus, bleibt nicht Gottes Feinde, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Das möchte Jesus für dich und mich. Er möchte, dass du an seiner Stelle reden und handeln kannst. Er möchte, dass die Menschen durch dich Jesus begegnen, durch dich erkennen, wer er ist. Er ist bereit, dir die Vollmacht zu geben. Ich habe gerade gesagt, dass meine Eltern uns Kindern eine Generalvollmacht erteilt haben. Es war ein vernünftiger Schritt, den sie frühzeitig gemacht haben, aber er ist nicht leicht. Man gibt das nicht gerne aus der Hand, wenn dann nur wirklich vertrauten Menschen. Frag dich mal, wie vielen Menschen du Generalvollmacht erteilen würdest, dass sie für dich sprechen und handeln können. Zähl mal, auf wie viele Leute du kommst. Also stell dir vor, ausgerechnet Gott selbst, der Sohn Gottes, möchte dir das zutrauen. Er möchte dich legitimieren als sein Jünger, seine Jüngerin, als jemand, der von ihm gesandt wurde, und für ihn spricht. Hammer. Etwas Größeres gibt es nicht. Bist du bereit für die Legitimation und die Vollmacht? Wenn ja, tritt in die Nachfolge, vertrau Jesus dein Leben an und sag dem Geist Gottes, tu, was immer nötig ist, mit mir in meinem Leben. Legitime Vollmacht. Ja, unsere Leiter hier, oberste religiöse politische Führung, die ist ja immer noch in der Zwickmühle, zweiter Textteil, zweiter Teil der Predigt, sie ist in der Zwickmühle. Na, ich lese nochmal, sie überlegten, wenn wir sagen, Johannes der Täufer ist von Gott gesandt, wird er, also wird Jesus fragen, warum habt ihr dann Johannes nicht geglaubt? Aber können wir sagen, er ist von Menschen, nicht von Gott gesandt? Ah, nee, können wir auch nicht. Dafür hatten sie zu viel Angst vor der Menge. Denn alle waren überzeugt, Johannes war wirklich ein Prophet. Außerdem war da auch noch das Königshaus. Hätten sie gesagt, er war von Gott gesandt, hätten sie ein Problem mit Herodes gehabt. Der hat ihn ja hinrichten lassen. Also Zwickmühle und so sagen sie, ach, du, wir wissen es nicht. Wir wissen es einfach nicht. Aber das ist nur eine Ausrede, weil sie sich auf keine Seite festlegen können. Sie sind festgefahren, weil sie grundsätzlich den Weg Gottes verlassen haben. Den Tempel nicht mehr in Übereinstimmung mit Gottes Wort führen, weil sie Seilschaften eingegangen sind, weil sie korrupt sind, weil die Ämter käuflich sind. Und Jesus tippt das nur mit einer Frage an und es kommt irgendwie fast aufs Tablett und dann müssen sie schnell, also wir wissen es nicht. Tja, damit haben sie sich aber selbst disqualifiziert. Denn gerade sie, als die oberste politische und religiöse Führung, müsste ja wissen, wenn jemand öffentlich auftritt, ob der im Namen Gottes handelt oder nicht, das ist ihre Aufgabe. Also ihre Ausrede zeigt letztlich, dass ihr Anspruch illegitim ist. Momentan kann man ja in vielen Stellen in der Welt beobachten, dass immer wieder versucht wird, seine Macht auszuüben, Alleinherrscher zu sein oder seine Machtperiode zu verlängern. Die Nachrichten sind voll davon. Die Beispiele möchte ich jetzt verzichten. Euch kommt jetzt bestimmt genügend in den Sinn. Die Wege und Methoden dazu sind eigentlich immer die gleichen. Es geht um Seilschaften. Man sucht gute Beziehungen zur Polizei, zur Gerichtsbarkeit und zum Militär. Dann hat man mehr Macht und ist der Alleinherrscher. Ja? Man schränkt vielleicht die öffentliche Meinung ein. Leute sind käuflich, korrupt und. All das haben wir auch hier im Text. Seilschaften, Korruption und. Und Jesus bringt das jetzt auf den Punkt. Und dann müssen sie sagen, ah ja, also wir wissen es nicht und das ist ja kompliziert und. Und genauso kann man das ja auch heutzutage beobachten in den Nachrichten. Ja, ja da fehlen die Beweise und wer weiß denn, ob sicher ist und das ist alles ja kompliziert und. Also es geht letztlich immer um dasselbe. Wenn der eigene Anspruch, die beanspruchte Vollmacht nicht legitim ist, sondern illegitim, bleibt alles irgendwie unklar. Man muss sich ins Unklare und ins Wir wissen es nicht flüchten, damit es nicht auf den Punkt kommt. Das ist dann aber schon auffällig, wenn man sonst alles weiß und sehr klare Ansagen macht. Das ist ja auch hier beim Hohen Rat. Sonst sind die sehr klar. Sie verurteilen Jesus ja sogar später. Da sind sie plötzlich klar, aber jetzt hier, naja, weil sie etwas zu verstecken haben, weil ihr Anspruch generell illegitim ist. Darum kam Jesus hier sehr klar und offen auftreten, aber sie können es nicht. Sie müssen aufpassen, dass es nicht ans Licht kommt. Sie müssen ihre Position wahren. Sie haben Angst vor den Menschen. Sie fürchten das Volk. Gott fürchtet nur Jesus. Entschuldigung. Jesus fürchtet nur Gott. Jesus fürchtet nur Gott. Darum tritt er hier klar auf. Er ist von seinem Auftrag bestimmt, von nichts anderem abhängig. Sie sind es schon. Menschenfurcht. Beklemmung. Und so kommen wir zur zweiten Botschaft für uns heute. Illegitime Vollmacht. Unklarheit, Menschenfurcht. Positionssicherung. Illegitime Vollmacht, Unklarheit. Menschenfurcht, Positionssicherung. Man muss seine Position sichern. Positionssicherung führt wieder zur Positionssicherung und. Das hört niemals auf. Zweite Botschaft für uns heute. Auch hier ergeben sich recht konkrete Dinge, die wir hören sollten für uns jetzt in unserer Situation. Zunächst geht es hier mal speziell um die Gemeinde, dann aber auch um den Alltag, Berufsleben und. In der Gemeinde geht es ja um Vollmacht, immer. Es geht darum, in Übereinstimmung mit Gott und seiner Vollmacht zu handeln, mit seinem Auftrag umzugehen. Wenn es um Gott geht, geht es immer um das Absolute und das Heilige. So ist das. Es geht in der Gemeinde darum, nicht um Wählerstimmen oder Mehrheiten. Darum geht es in der Welt. Man muss Wählerstimmen und Mehrheiten haben. Dann ist man legitimiert und hat die Vollmacht. In der Gemeinde ist das nicht der Fall. In der Gemeinde ist man legitimiert, als Gemeinde zu handeln. Als Leiter zu handeln, als Pastor zu handeln, als Ältester zu handeln, wenn man in Übereinstimmung mit Gottes Wort, mit Gott selbst ist und handelt. Dann ist man das. Wenn die Gemeinde etwas entscheiden oder abstimmen muss, geht es nicht um Mehrheiten, Personen oder Meinungen, sondern es geht darum, rauszufinden, was am klarsten und am direktesten Gottes Wort und somit seinem Willen entspricht. Darum geht es. Das ist ein anderes Prinzip als außerhalb in der Welt. Sind die Meinungen nicht einheitlich, was sein kann? Besteht die Pflicht, rauszubekommen, was entspricht am ehesten Gottes Wort. Darum geht es. Es geht nicht um Mehrheiten und letztlich um eine Wahl im Sinn eines demokratischen Systems. Natürlich geht es um Abstimmung, aber es geht immer um das Wort Gottes, nicht um meine eigene Meinung, Interessen und Vorlieben. Gemeinde Jesu. Je näher man an Gottes Wort ist, je klarer sind auch die Aussagen, die man treffen kann und machen kann. Das ist so. Geht man zum Beispiel eine Predigt einfach nur durch den Text, kann man sehr klar sagen, um was es geht und klare Botschaft senden, denn man stellt ja nur dar, was im Text steht. Ne? Man ist nicht von sich selber abhängig. So entsteht Klarheit. Benutze ich den Text aber nur als Gedankenanregung oder als Anstoß, um über irgendein Thema zu sprechen. Und das vielleicht noch auf dem Hintergrund, dass ich manche Bibeltexte gar nicht berühren möchte, manche Lehren der Bibel gar nicht akzeptiere. Wenn ich so vorgehe, dann wird die Predigt letztlich nur noch ein Gedankenanstoß für eine spätere Diskussion sein. Aber da wird nichts Klares dabei herauskommen. Es wird unklar bleiben, weil ich auf einem anderen Boden stehe. Darum geht es. Vollmacht, legitime Vollmacht, entscheidet sich immer an der Nähe zu Gottes Wort. Ist das nicht der Fall, verliert sich alles in Unklarheit. Und dann, das müssen wir jetzt sehen und hören und verstehen, dann haben wir dieselbe Situation wie hier bei unserer Obrigkeit im Text. Dann geht es letztlich nur noch darum, na, zu gucken, eigene Meinung und irgendwie seine Position zu sichern und zu wahren. Aber dann ist man Lichtjahre von dem entfernt, was Gott und Jesus möchte. Dann sind Legitimation und Vollmacht verloren. Wir machen Legitimation und Vollmacht ja oft an Papieren fest oder an Berufung, Ämtern oder Bezeichnungen. Ne? Jesus macht das nicht. Er zeigt hier, dass die Gesetzeslehrer, obersten Priester und Ratsältesten völlig disqualifiziert sind, dass ihr Anspruch illegitim ist, egal ob sie das Gewand anhaben und so heißen. Denn sie haben sich entfernt von Gottes Willen, von Gottes Wort und so haben sich entfernt von ihrer Legitimation. Legitimation entscheidet sich nicht an Amt, Kutte oder Titel, sondern an der Frage, entspreche ich dem Willen Gottes? Bin ich in Übereinstimmung mit seinem Wort? Das ist der Maßstab. Das ist der einzige Maßstab, wenn das Prinzip gilt, allein die Schrift. Und dieses Prinzip gilt, allein die Schrift. Ist diese Legitimation weg, muss man natürlich andere Wege suchen, um weiterhin einen Leitungsanspruch abzuleiten und seine Position zu sichern und zu wahren. Und diese Wege, die sehen eigentlich in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde immer gleich aus. Vielleicht habt ihr auch manches schon erleben müssen und könnt vielleicht noch selber Beispiele nennen. Ich habe hier nur einige jetzt mal gewählt, in der Hoffnung, dass wir weiterkommen in dieser Frage. Legitimation, Vollmacht oder Seilschaft. Das sind zum Beispiel Entscheidungsprozesse intransparent. Natürlich weiß man jetzt nie über alles Bescheid und kennt immer alle Details. Darum kann es nicht gehen. Ja? Man muss auch mal eine Arbeitsgruppe, einen Arbeitskreis haben, die arbeitet vor und dann entscheidet man. Aber manchmal wird man bewusst im Dunkeln gelassen, muss über etwas entscheiden, das man irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Das ist oft so eine Taktik, um zu leiten, ohne dass man eigentlich die Argumente hat, die Vollmacht und den Führungsanspruch. Vielleicht kennt ihr das ja, intransparente Entscheidungsprozesse. Das zweite ist eng damit verknüpft, das ist dann Informationszentralisierung. Informationszentralisierung. Da geht es dann darum, dass nur einige wenige alle Infos und das Gesamtbild haben. Die Infos werden dann nur bruchstückhaft gegeben. Ja? Das nennt man dann auch Manipulation. Ja? Krieg durch Informationsweitergabe, durch Informationsgewinnung. Ja? Psychologische Kriegsführung ist ein großes Thema, wenn es um Konflikte geht. Ne? Das wird auch schon im Kleineren oft angewandt. Vielleicht kennt ihr das. Man hat keine Entscheidungskompetenz. Man ist zwar Mitarbeiter oder Leiter, aber letztlich davon überhaupt nichts entscheiden. Wenn, dann nur, wenn man alles genau macht wie der Chef oder der Leiter über mir. Man muss praktisch eine Kopie sein, ne? Ja? Tja, ja. Bei kritischen Nachfragen kommt erstmal gar keine Antwort. Oder man wird dann mit dem ganzen Gremium gleich mit drei, vier Leuten konfrontiert. Das haben wir hier im Text ja bei Jesus, ne? Man ist dann immer in der Defensive, in der Minderheit. Und. Vielleicht sind auch Seilschaften da in andere Ecken oder zu anderen Leuten, die dann auch wieder von der anderen Seite Spannung und Druck aufbauen können. Das alles gibt es. Das alles ist aber ein Zeichen dafür, dass die Legitimation fehlt. Und wenn uns das begegnet, sollten wir die Frage stellen, geht es hier um Vollmacht oder letztlich um Seilschaft und damit um illegitime Ansprüche? Das ist die Frage. Legitimation, Vollmacht oder Seilschaft? In der Gemeinde sind Legitimation und Vollmacht immer dann vorhanden, wenn Übereinstimmung mit Gottes Willen und Gottes Wort gegeben ist. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Lass uns diese Frage ehrlich stellen. Und frag dich, ob du glaubst, dass Jesus durch dich in Vollmacht handeln kann und will, dich legitimieren kann und möchte, als jemand, der von ihm gesandt ist. Glaubst du das?